Ja, herzlichen Dank, Conny, fürs Vorlesen von Galater 1, Vers 1 bis 9. Man hört es mir an, ich komme aus Deutschland. Und auch wenn ich kein Auto besitze, persönlich, ich fahre trotzdem gerne schnell Auto. Deutsche Autobahnen sind für mich, ja, nicht das gelobte Land, aber es ist wirklich schön, oder? Wenn man so nach Baden-Württemberg kommt und man kann mal richtig aufs Gaspedal drücken. Ich weiß noch, als wir letztes Jahr zur Hochzeit gefahren sind von Karin in Deutschland, hatten wir ein Auto ausgeliehen und dann habe ich an einer Stelle mal so richtig Gas gegeben und alle im Auto haben sich gefreut. Leben im Vollgas, das macht uns doch Spaß, oder? Das ist das Gefühl von Freiheit. Man ist kein Raser, wenn man nicht 125 fährt, oder? Wie das so auf der Schweizer Autobahn ist. Sondern man kann wirklich Gas geben. Und ich habe letzten Sonntag ein bisschen davon gesprochen, was passiert, wenn Gott in unserem Leben Vollgas gibt. Und im Grunde genommen ist das Evangelium, die Nachricht, die wir von Jesus Christus hören, erzählt uns davon, wie Gott Vollgas gegeben hat. Dass Gott nicht darauf gewartet hat, dass wir etwas tun, sondern dass er gekommen ist. Und auch der Paulus, der erzählt hier ganz am Anfang von diesem Galaterbrief, den wir wahrscheinlich bis in den Sommer hinein miteinander anschauen werden, immer stückchenweise in den Gottesdiensten. Da erzählt Paulus, wie Gott Gas gegeben hat, wie er auf die Tube gedrückt hat, was er uns alles geschenkt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich habe das versucht, in diesem ersten Punkt nochmal zusammenzufassen, so ein bisschen, was ich letzten Sonntag gesagt habe. Wenn ihr euch nicht daran erinnert, dann erzähle ich es jetzt eben nochmal oder ihr hört es euch mal an auf der Webseite. Jesus plus nichts gleich alles. Die Formel stammt nicht von mir, aber ich finde das eine super Zusammenfassung vom Evangelium. Jesus plus nichts gleich alles. In den ersten 5 Versen sagt Paulus, was Jesus getan hat. Jesus hat uns gerettet. Jesus hat uns frei gemacht. Jesus ist für uns gestorben. Und wir haben einen neuen Vater bekommen. Gleich 3-mal spricht er vom Vater. Er sagt, dass der Vater ihn berufen hat. Und dass er ihn Gnade und Frieden von Gott, dem Vater, wünscht. Und dass Jesus gestorben ist, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Und da merken wir, wie Paulus auch davon spricht, dass man durch Jesus Teil von einer neuen Familie wird, von einer geistlichen Familie. Und Paulus schreibt diesen Brief an Leute, die in der heutigen Türkei leben, an Leute, die er bei seiner ersten Missionsreise besucht hat, zusammen mit Barnabas, wo er Gemeinden gegründet hat. Und er schreibt als Jude, schreibt er sozusagen an Türken und sagt, hey, wir gehören alle zu einer Familie. Ich grüße euch von den Geschwistern, die da sind. Ihr seid meine Geschwister. Es ist unser Vater. Er sagt nicht, es ist mein Vater. Sondern ich bin der Apostel von unserem Vater. Er hat mich gesandt, um euch eine Botschaft zu bringen. Er hat mich beauftragt, um Gemeinden zu gründen. Er hat mir eine Autorität gegeben, um euch davon zu erzählen, was er getan hat. Und er spricht von dieser Gnade, von dieser Freundlichkeit. Oder er wünscht ihnen Gnade. Und das habe ich letzten Sonntag schon gesagt. Die Gnade ist eigentlich der Ursprung des Evangeliums, dass Gott nicht hässig im Himmel sitzt und darauf wartet, dass wir das alles wieder auslöffeln, was wir uns selbst eingebrockt haben. Dass er uns von der Ablehnung und von der Lieblosigkeit und von dem Desinteresse, was wir Gott gegenüber haben, dass er sich davon nicht abhalten lässt, sondern dass er in diese Welt kommt. Weihnachten ist noch nicht so lange her, wo wir gefeiert haben, dass Gott Mensch wird. Und wir haben dafür keinen Antrag gestellt. Wir haben keine Petition erlassen, sondern Gott ist einfach von sich aus gekommen, um uns zu retten. Paulus sagt, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Und ich denke, Paulus erinnert sich, als er diesen Brief schreibt, an all das, was er erlebt hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit den auseinandergesetzt habe, was ich bei der persönlichen Vertiefung beim letzten Mal vorgeschlagen habe. Ich habe euch heute auch wieder ein paar Vorschläge gemacht, worüber ihr weiter nachdenken könnt. Aber wenn es euch interessiert, dann lest mal Apostelgeschichte 13 und 14. Das ist die erste Missionsreise und das ist tough, was Paulus da erlebt. Er fängt an, in der Synagoge zu predigen und er erntet Beifall, er erntet Leute, die sagen, wow, das ist ja eine fantastische Botschaft, dass dieser Messias gekommen ist, dass er für uns gestorben ist, dass ich Vergebung der Sünden bekommen kann. Und als er dann weiter anfängt zu predigen, dann werden Leute neidisch und planen tatsächlich, ihn zu ermorden und Paulus muss fliehen. Er verlässt das Antiochien in Pisidien, was in der römischen Provinz Galatien lag und geht dann weiter in der ersten Missionsreise. Und überall, wo er hinkommt, kommen auch Juden hin und machen ihm Ärger. Einmal wird er sogar gesteinigt und halbtot liegen gelassen. Er steht auf und am nächsten Tag geht er in die nächste Stadt und predigt das Evangelium. Und das war eine taffe Zeit und er geht den Leuten nach, er ringt um Juden und um Nichtjuden. Er erzählt Leuten von Jesus und als er dann, so die Hauptorte, die er bereist hat, waren Antiochia, Lykonion, Derbe, wie? Istra, genau, sorry, die Namen hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Wie auch immer, diese vier Ortschaften. Und als er am Ende angekommen ist, überlegt er sich, was mache ich denn jetzt? Und was macht er? Er reist zurück in diese Ortschaften, da wo er Ärger bekommen hat, da wo er fliehen musste, da wo er gesteinigt wurde. Er reist zurück, besucht die Gemeinden und versucht sie zu ermutigen, versucht sie zu stärken, sagen, ihr lebt Widerstand, aber lasst euch nicht beirren. Ich lese euch mal vor, was am Ende von Apostelgeschichte 14 heißt es. Da machten sie sich auf den Rückweg, sie reisten wieder über, da stehen sie ja, Lystra, Ikonion und Antiochia, von der bekommen sie. Und in allen drei Städten stärken sie den Jüngern ihren Vertrauen auf Jesus und ermutigen sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Dann sagt Paulus zu ihnen, wisst ihr, nach Gottes Plan müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und fassten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Das macht er in jeder dieser Gemeinden, in jeder dieser Ortschaften. Er ermutigt sie, er sagt, wisst ihr, wir müssen mit Widerstand rechnen, aber ihr müsst daran festhalten, unbeirrt. Wir werden Schweres durchmachen, das gehört dazu. Seht mich selbst an. Ihr habt es mitbekommen, wie ich gesteinigt wurde oder die Verletzungen gesehen, die ich danach hatte. Und er erzählt davon, was Jesus bedeutet. Und das macht er hier Galater 1, Vers 1 bis 5 auch. Und dann geht er zurück nach Antiochia im Syrien heutigen, wo er herkam, wo er ausgesendet wurde und hört, was in diesen Gemeinden passiert. Und das Erstaunliche am Galaterbrief ist, jeder andere Brief von Paulus oder fast jeder andere Brief hat so eine Sektion, wo er sagt, hey, ich bin so froh, was ich über euch höre. In jedem anderen Brief, müsst ihr mal gucken, Römerbrief, Philipperbrief und so weiter, sagt er immer, ich bin so dankbar für das, was Gott bei euch getan hat. Ich bin so dankbar für euren Glauben. Im Galaterbrief fehlt es. Im Galaterbrief sagt Paulus nicht, ich bin dankbar nach seiner formellen und inhaltsreichen Einleitung, sondern er sagt, ich wundere mich. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Ich weiß nicht, ob ihr ja schon mal versucht habt, absichtlich bei 100 Sachen den Rückwärtsgang einzulegen. Ich glaube, es ist technisch nicht möglich. Zumindest auf dem YouTube-Video, was ich geschaut habe, war das so. Aber ich glaube, jeder von euch kennt den Sound, wenn man aus Versehen den Rückwärtsgang vielleicht berührt, vielleicht noch von früher, oder wenn man aus so einen Gruß vom Getriebe oder wie so richtig knirscht. Beim YouTube-Video ab 10 Stundenkilometer konnte er den Rückwärtsgang reinwirken. Aber wisst ihr, im Rückwärtsgang auf der Autobahn zu fahren, das ist nicht sonderlich lustig. Und Paulus sagt den Leuten, den Gemeinden in Galatien, diesen Christen, diesen Juden und den Nichtjuden, den sogenannten Heiden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, sagte, hey, ihr habt so viel gute Sachen gehört. Ich habe euch die gute Botschaft gebracht. Ihr habt sie angenommen. Aber was ist auf einmal los? Warum schaltet ihr in den Rückwärtsgang? Warum wendet ihr Jesus den Rücken zu? Und wenn ihr dann mal weiterlest, dann merkt ihr, der Paulus, der ist ganz schön emotional. Ich meine, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, so Vers 8 und 9, oder das, was Paulus sagt, jemand, der eine andere Botschaft bringt, der sei verflucht, da merken wir, der Paulus, der ist jetzt nicht gerade harmlos unterwegs. Und später in Galater 3 sagt er, ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Oder in Galater 5 sagt er, ihr kamt so gut voran, wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Und da merken wir, der Paulus, der merkt, da steht was auf dem Spiel. Die fangen an, geistlich im Rückwärtsgang zu leben und zerstören damit alles, was sie bekommen haben. Da steht alles auf dem Spiel, nicht nur ein bisschen. Weil sie einem anderen Evangelium glauben. Und das finde ich so erstaunlich, oder? Paulus sagt nicht einfach nur, wisst ihr, ihr habt eine falsche Information bekommen. Und ihr müsst die Information korrigieren. Sondern er sagt, indem ihr dieser falschen Information Glauben geschenkt habt, habt ihr Jesus den Rücken gekehrt. Es geht nicht nur um euer Denken, es geht um eure Beziehung zum Vater. Es geht um eure Beziehung zu Jesus. Es geht um die Freiheit, die Jesus euch geschenkt hat. Es geht um die Gnade und den Frieden. All das steht auf dem Spiel. Und er warnt sie davor, hey, der Rückwärtsgang, der zerstört dein Leben. Vielleicht würden einige sagen, ja, der Paulus, der ist jetzt eingeschnappt, dass da andere Leute hingekommen sind und andere Leute die Blumen von den Galatern bekommen und Zustimmung bekommen. Aber das ist nicht so. Er sagt schon, ich bin nicht unwichtig. Aber wir werden gleich sehen, dass er selbst nicht das Wichtigste ist. Er sagt, die Leute, die zu euch gekommen sind, die stellen das Evangelium auf den Kopf. Oder? Vers 7. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Wenn wir den Galaterbrief weiterlesen, dann merken wir, das waren Judenchristen vermutlich, also nicht einfach nur Juden, sondern Juden, die zum Glauben gekommen sind und die dann dahin gegangen sind und haben gesagt, hey, wisst ihr was? Das, was der Paulus gesagt hat, das ist ganz gut, aber jetzt müsst ihr euch noch beschneiden lassen. Jetzt müsst ihr noch Juden werden, damit ihr wirklich diesem Juden Jesus nachfolgen könnt. Und die kamen sehr wahrscheinlich auch aus Jerusalem, also dem Ort, wo Jesus gestorben ist, dem Ort, wo die Urgemeinde ist, oder? Sagt, wir kommen von der ersten Gemeinde, wir bringen euch die Wahrheit. Und die haben dafür Turbulenzen gesorgt. Und wenn ihr das lest in der Apostelgeschichte, ja, Apostelgeschichte 15, gibt's genau die Diskussion, das sogenannte Apostelkonzil. Und sehr wahrscheinlich ist der Brief, den Paulus hier geschrieben hat, vor dem Apostelkonzil und nach dieser Missionsreise geschrieben, also ungefähr 48 bis 50 nach Christus. Das ist der allererste Brief, den Paulus schreibt. Und er schreibt den, weil er Angst hat um all das, was dort geschehen ist. Und er sagt ihnen, Leute, das Evangelium ist so genial. Jesus hat alles getan und jetzt kommen irgendwelche Leute und sagen euch, ja, aber du musst ja noch. Du musst ja noch. Und ich sage das nicht zum ersten Mal, aber ich sage das immer wieder, weil mir das so wichtig ist. Wie beschreiben denn Menschen in unserer Gesellschaft, wie denken denn Leute heute über das Christsein und Evangelium? Oder wie erklärst denn du das Evangelium, wenn dir jemand sagt, hey, ich bin Christ? Wenn dich jemand fragt, hey, du bist doch Christ, was heißt denn das? Ja, ich gehe am Sonntag in Gottesdienst und ich lese regelmäßig in der Bibel. Oder fängst du mit Jesus an? Erzählst du von dem, was Jesus dir geschenkt hat? Erzählst du von deiner Beziehung zu einem Vater, der dich liebt, der dich sucht, der dir vergibt? Was ist das Evangelium, was wir glauben? Ganz oft habe ich den Eindruck, und das ist auch heute die Gefahr, dass wir andere Evangelien haben. Dass wir sagen, Jesus plus mein Gehorsam ist geistlicher Sieg und Rettung. Und in der Gefahr stehen auch viele, viele Gemeinden, oder? Jesus plus unser Lobpreisstil, das bringt dich in den Himmel. Jesus plus die richtige Bibelübersetzung. Jesus plus regelmäßige stille Zeit. Aber weißt du, Jesus ist für dich gestorben, bevor du regelmäßige stille Zeit gehalten hast. Jesus hat dich geliebt, als du ihn noch abgelehnt hast. Jesus hat dich geliebt, als du gedacht hast, er würde dich nur lieben, wenn du ihn liebst. Und die Gefahr ist ja immer, dass wir auch, in der Gefahr stehen wir auch, dass wir das Evangelium auf den Kopf stellen. Vielleicht nicht in unseren Worten, aber vielleicht in unserem Denken und viel schlimmer noch in unserem Verhalten. Dass wir denken, wir sind was Besseres, weil wir in Gottesdienst gehen. Wir sind was Besseres, weil wir spenden. Wir sind was Besseres, weil... Nein. Es ist nicht das, was wir tun, sondern es ist das, was Jesus getan hat. Es ist nicht Jesus plus die richtigen Feste feiern. Es ist nicht Jesus plus die Beschneidung. Es ist nicht Jesus plus die richtige Tat. Und ich glaube, deswegen ist es immer wichtig, dass wir uns bewusst machen, Religion besteht daraus, was wir tun, und dann hofft man, dass am Ende Gott sagt, jawohl, das langt jetzt. Aber das Evangelium sagt, das, was Jesus getan hat, das langt völlig. Und jetzt darfst du auch anders leben, okay. Ich habe diese Woche ein Video von einem Interview mit Johannes Hartl geschaut, der ist ja katholischer Theologe und Leiter vom Gebetshaus, und ich fand das so lustig, ich habe gedacht, das muss ich bringen. Er hat so ein cooles Bild gebracht. Er hat gesagt, der Rudi Josoran hat ihn, ihr könnt es auf YouTube nachschauen, oder wenn es euch interessiert, dann schicke ich euch den Link. Der Rudi Josoran hat ihn gefragt, ja, ist das denn nicht so mühsam, dass man beten muss, oder? Und dann hat er gemeint, ja, also es ist ja auch nicht so, dass ich mir immer wieder sage, oh Mann, jetzt bin ich verheiratet, jetzt muss ich meine Frau küssen. Oder? Sondern ich nehme meine Frau ultra gern in den Arm und gebe ihr einen Kuss. Da hat mich noch nie jemand dazu zwingen müssen. Und das ist für mich auch keine Last, sondern das mache ich was, weil ich sie liebe. Und ich mache es auch nicht, damit sie mich liebt, sondern weil wir einander lieben. Und die Frage ist doch, was ist denn das Christsein in unserer Gesellschaft, in unserem Denken, in unserem Leben? Wie erlebe ich es denn? Denke ich denn, oh Mann, der Tag, der ist sicher schlecht gelaufen, weil ich nicht genügend Bibel gelesen habe. Das ist ein falsches Evangelium. Oh, und Jesus hat mich belohnt, weil ich jetzt in die Kirche gegangen bin. Das ist ein falsches Evangelium. Und ja, ich habe besondere Vollmacht, weil ich jetzt den ganzen Galaterbrief durchgelesen habe. Es ist ein falsches Evangelium. Wie denken wir? Paulus sagt, wenn du im Rückwärtsgang lebst, dann zerstört es dein Leben. Und wisst ihr, er sagt sogar, es gibt gar kein anderes Evangelium. Jedes Evangelium, was behauptet, ein anderes Evangelium zu sein, ist kein Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur eine gute Nachricht. Jesus plus nichts ist alles. Jesus plus nichts ist alles. Und das andere Evangelium ist Schrott. Es heißt nicht, um ein guter Christ zu werden, musst du erst ein guter Jude werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das Evangelium ist kein guter Rat. Es ist nicht so nach dem Motto, ich gebe dir jetzt mal eine wertvolle Information, die wichtig für dich ist. Nicht nach dem Motto, da ist einer am Ertrinken und ich schmeiße ihm einen Flyer vom Schwimmkurs hin. Sondern das Evangelium spricht davon, dass Jesus uns gerettet hat. Es spricht nicht davon, wie du dich selbst retten kannst. Es spricht davon, dass Jesus dich gerettet hat, dass er für dich gestorben ist. Lesen wir das doch nochmal. Was sagt Paulus am Anfang? Gnade und Frieden. Nicht von dir, auch nicht von der Gemeinde, sondern von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Jesus hat es getan. Deswegen nennen wir ihn Retter. Das Evangelium ist auch keine zweite Chance. Nicht wie bei meinen Kindern, als die laufen gelernt haben, oder dass ich sage, okay, jetzt bist du hingefallen, jetzt helfe ich dir wieder auf, komm, probier es nochmal. Es ist keine Ermutigung, es einfach besser zu machen, sondern es ist die Ermutigung, das Geschenk anzunehmen, aus Gnade herauszuleben. Was sagt Paulus? Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, seine Freundlichkeit. Und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt gar kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Und vielleicht verstehen wir jetzt, warum Paulus so scharf reagiert, warum er so ernsthaft mit den Galatern redet, ihnen nicht erst noch ein paar Blumen auftischt und sagt, ihr seid ja so toll, sondern direkt sagt, so nicht. Oder das dritte Wort in diesem Evangelium, in diesem Brief ist Nein. Paulus sagt, Paulus Apostel, nicht von Menschen, nicht durch Menschen, sondern durch Gott. Und er sagt an einer bestimmten Stelle Nein. Und wir müssen auch mal drüber nachdenken, was wir denn glauben, was denn die Lehre ist, der wir glauben. Oft sagen die Leute, ja, es muss doch praktisch werden, aber in der Praxis wird ja sichtbar, was ich glaube, was ich denke. Oder? Wenn ich der Meinung bin, in der Schweiz ist es Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn 140, dann wird mich ganz schnell die Schweizer Bürokratie lehren, dass das ein teurer Irrtum ist. Und es ist nicht so, dass jeder seine eigene Wahrheit aussuchen kann. Niemand kann auf der Schweizer Autobahn fragen, Hauptsache es stimmt für mich. Oder? Das wird relativ teuer. Und ich habe letztens so einen Komiker gesehen, der hat den Witz gemacht, oder in der Schweiz blitzen sie sogar zweimal in der gleichen Baustelle. In Deutschland denkst du, einmal geblitzt, jetzt kannst du Gas geben, kommt kein Blitzer mehr. Ich spreche nicht aus Erfahrung, aber den Eindruck hatte ich auch schon. Nein, aber was ich damit sagen will ist, es ist nicht egal, was du glaubst. Es ist nicht egal, wie du über Jesus denkst. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Paulus sagt nicht, wisst ihr, ich bin der Wichtigste, sondern meine Botschaft ist das Wichtigste. Er sagt in Vers 8 und Vers 9, sagt er, wer immer euch ein anderes Evangelium bringt. Er sagt nicht, das ist ein Problem, dass Menschen zu euch kommen. Es ist auch gar kein Problem für Paulus, dass Menschen Autorität haben. Das hat er ja selber gemacht. Also es gibt von Menschen gesandte Apostel im Neuen Testament. Das sind anders als die ursprünglichen Apostel. Leute, die eine besondere Mission, einen besonderen Auftrag haben. Es gibt von Menschen eingesetzte Älteste, hat Paulus ja gemacht, habe ich euch vorhin erzählt. Er ist in jede Gemeinde gegangen, in Derbe, in Lykonion, Istra und Antiochia. Lystra, Ikonion, Antiochia und Derbe. In all diesen Städten hat er Älteste eingesetzt. Er hat kein Problem damit, dass da Menschen kommen. Aber das Entscheidende ist, was sie euch erzählen. Es geht um das Original. Und wisst ihr, manchmal ist es ja ganz schwierig, Original und Fälschung auseinanderzuhalten. Und deswegen muss man sehr genau darauf achten, was wir denn glauben, was wir lehren, was wir auch unseren Kindern beibringen. Ja, was sehen die Kinder in unserem Leben vom Evangelium? Sehen sie was von Gottes Gnade? Sehen sie, dass ich auf Vergebung angewiesen bin? Bin ich zum Beispiel in der Lage, mich zu entschuldigen? Meine Fehler einzugestehen? Bin ich wirklich auch in der Lage, ihnen zu vergeben? Merken Sie was, dass es da eine Autorität in meinem Leben ist, der ich folge und die einzigartig ist, neben der keine andere Autorität steckt? Oder lernen Sie von mir, dass Jesus für mich wichtig ist? Oder dass es wichtig ist, dass ich in Gottesdienst gehe? Steht da? Das sind manchmal Nuancen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Eltern überlegen, wie reden wir mit unseren Kindern über das Evangelium? Reden wir von Jesus oder reden wir von dem, was wir tun? Reden wir von dem, was er getan hat oder von dem, was auf unserem Programm steht? Und deswegen müssen wir auf das Original achten. Paulus sagt, wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja Paulus, aber warte mal kurz, du bist ja auch nur ein Mensch. Warum ist denn deine Botschaft das Original, die du zuerst gebracht hast? Und das wird noch ein bisschen deutlicher, wenn wir dann weiterlesen. Das werden wir in 14 Tagen machen. Nächsten Sonntag haben wir ja den Bibelentdecker-Gottesdienst. Aber da werden wir merken, Paulus pocht darauf, was er in Vers 1 gesagt hat. Das Evangelium ist keine Idee, die wir uns erarbeitet haben. Sondern das Evangelium habe ich empfangen. Ich bin nicht Apostel, weil ich Karriere machen wollte und dann auf einmal gedacht habe, hier, ich war ja schon Apostel, ich hatte ja schon Aufträge, ich habe ja Christen verfolgt und ins Gefängnis gebracht. Aber dann ist mir Jesus erschienen und hat mir das Evangelium gegeben. Und die Botschaft, die ich habe, die kommt nicht von mir, sondern die kommt von Gott. Und deswegen bin auch nicht ich entscheidend, sondern meine Botschaft. Du musst auf das Original achten, dieses Jesus plus nichts gleich alles. Nur da, wo das draufsteht, steckt auch wirklich Jesus drin. Achte auf das Original. Denn wer immer eine andere Botschaft bringt, der verführt euch, der stiftet Verwirrung. Und deshalb sei er verflucht. Achte auf das Original. Wenn Gott in deinem Leben Vollgas gibt, dann schalte nicht in den Rückwärtsgang. Und ich wünsche dir, dass du dir überlegst in dieser Woche oder dich mit dem Evangelium beschäftigst, dass du dir überlegst, an welches Evangelium glaube ich eigentlich? Wie denke ich über Jesus? Wie denke ich über mein eigenes Leben? Und dass ihr euch auch darüber Gedanken macht, wie würde ich denn das Evangelium jemand anderen erklären? Wenn mein Geschäftskollege, wenn meine Nachbarin mich fragt, hey, was macht ihr denn da eigentlich in der Kirche? Warum gehst du da jeden Sonntag hin? Was würdest du dann sagen? Von wem würdest du reden? Von mir oder von Jesus? Zuerst. Wenn Gott in deinem Leben Vollgas gibt, dann schalte nicht in den Rückwärtsgang. Lass dich nicht ablenken von gut gemeinten, schön klingenden Ratgebern, sondern hör Jesus zu. Frag nach, steckt da wirklich das drin, was Jesus gesagt und getan hat? Ist das wirklich seine Botschaft? Ist das wirklich das Original? Oder ist es eine Fälschung?